Wir kommen heute Morgen im Rahmen unserer 40 Josefstage zum Macht- und Wohlstandstest. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Josef war ein junger Mensch, der seinen Brüdern vom Vater vorgezogen wurde. Er war mit Privilegien ausgestattet, die die anderen nicht hatten. Und so kam es, dass er in seinem Ehrgeiz verzogen, stolz wurde. Er hatte einen Traum, dass alle anderen sich vor ihm eines Tages beugen werden. Was er aber damals noch nicht sehen konnte, war, auf dem Weg von seinem Traum zu seiner eigentlichen Bestimmung sollte sein Charakter, seine Persönlichkeit immer mehr von Gott geformt werden. Ein kleiner Junge wurde einmal gefragt: Hey, wer hat dich denn geschaffen? Schlagfertig, wie er war, antwortete er: Gott, aber nur so viel, alles andere bin ich selbst geworden. Am Anfang war Josef so ein junger, unreifer Mensch. Um ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden, schickte ihn Gott auf den Weg nach Ägypten. Ägypten, liebe Geschwister, ist nichts anderes als die Situationen in unserem Leben, in denen wir Grenzerfahrungen ausgesetzt sind. Ägypten heißt nämlich auch das Land der Grenzerfahrungen. Um uns vom Lebensraum zu einer reifen Bestimmung zu führen, nutzt Gott bei Josef und auch in unserem Leben Grenzerfahrungen. Eine Grenzerfahrung ist eine Entscheidungssituation. Lasse ich mich auf sie ein, lerne ich im Rückblick, dass vor allem sie mich im Leben weitergebracht hat. Grenzsituationen sind ganz besondere und wichtige Stationen und Situationen in unserem Leben. Klar, wir sollten sie nicht suchen. Sind sie aber da, sollten wir ihnen auch nicht ausweichen, sondern uns ihnen stellen. Und wenn wir uns ihnen stellen, erfährt unser Leben Tiefgang und eine Herzensweite. Wir werden reich und reif für Aufgaben, die vor uns liegen und die niemand so gut ausführen kann wie wir selbst. Denn für Gott sind wir unendlich wertvoll. Gott legt alles daran, dass wir mit dem, was er an Potenzialen in dein und mein Leben gelegt hat, unser Lebensziel erreichen. Die erste Bewährungssituation kam für Josef, als ihn seine Brüder, ihn, der mit einem bunten Rock gekleidet, erbost vor Neid in einen Brunnen warfen und ihn kurze Zeit später als Sklaven nach Ägypten verkauften. Der sich ganz hoch dünkte, war auf einmal ganz unten. Das Festkleid war zum Sklavenkleid geworden. Und als Sklave hatte er auf einmal nichts mehr zu melden. Ja, noch schlimmer, im Orient war er als Sklave eine Handelsware. Das war die Grenzsituation, die Erniedrigung, die Demütigung, ja die Zumutung, der erste Test, mit dem sein junges Leben ausgesetzt war, die seinen übersteigerten Stolz grundsätzlich angriff und in Frage stellte. Josef hatte vieles in seinem jungen Leben, wie wir wahrscheinlich, als wir jung sind und jung waren, und in seiner Familie falsch gemacht. Und dafür musste er jetzt büßen. Ein altes Sprichwort sagt: Hochmut kommt vor dem Fall. Wer sich selbst erhöht, der wird früher oder später durch die äußeren Umstände erniedrigt werden. Noch ein anderes Bibelwort: Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Der Hochmütige und Anmaßende, er landete in Abhängigkeiten, in denen er lernen musste, zu gehorchen. Josef als Sklave in seinem selbstverursachten und selbstgemachten Ägypten, das Land der Grenzerfahrungen und Grenzüberschreitungen. Was ihm blieb, war sein Traum und ein Sklavenkleid. Dieser Traum von seiner Bestimmung war trotz der massiven Demütigung, sein Leben plötzlich als Sklave fristen zu müssen, zugleich aber auch das Potenzial, das Gott als Vision in sein Herz einpflanzte und ihm etwas gab, wovon und an dem er sich ausrichten konnte. Sein Leben hatte trotz Sklaverei ein Ziel und eine Bestimmung. Und so kam es, dass er als Sklave im Hause Potiphars die Grundregeln des Gehorsams buchstabieren und erlernen musste. Er erlangte großes Vertrauen und wurde mit umfangreichen Aufgaben und weitreichender Verantwortung ausgestattet. Wir lesen in 1. Mose 39, Vers 3: Und Potiphar sah, dass Gott, der Herr, mit Josef war. Denn alles, was er tat, dazu gab der Herr ihm Glück durch ihn, also dass er Gnade fand vor seinem Herrn Potiphar. Und alles, was Gott und alles, was Josef hatte und alles, was Potiphar hatte, tat er unter Josefs Hände. Es heißt zum Abschluss: Gott segnete alles, was Josef im Hause Potiphars anpackte. Liebe Geschwister, das Geheimnis seines Erfolgs war, dass er lernte, auf das zu hören, was Gott der Herr ihm befohlen hat, und dies gehorsam ausführte. Josef war im Hause Potiphars geachtet und ein von seinem Herrn geschätzter Sklave. Es ging ihm so lange gut, bis die nächste Grenzerfahrung und Grenzüberschreitung auf ihn wartete. Er widerstand nämlich den sexuellen Verlockungen und Versuchungen von Potiphars Frau und landete zu Unrecht im Gefängnis. Das erste Mal aus menschlicher Sicht im Brunnenloch gelandet, kann man sagen, wer nicht hören will, muss fühlen. Wer im Leben den Bogen überspannt, muss sich nicht wundern, dass er dafür bezahlen muss. Ägypten wurde für Josef zu der notwendigen Grenzerfahrung, die ihn als unreifen Menschen erst zu dem machen konnte, was Gott sich für sein Leben dachte und was seine Bestimmung werden sollte. Die zweite Lektion also, die Gott Josef beibringt, war eine noch stärkere Demutserfahrung als die erste. Der, der in der Fremde als Sklave lernte, auf Gottes Gebote zu hören und ihnen zu gehorchen, und seinem ägyptischen Herrn Potiphar treu diente, wurde durch Potiphars Frau erniedrigt und verlor alles, was er bis dorthin in seinem Leben erreicht hatte. Er verlor Ehre, Ansehen, Verantwortung und materielle Sicherheit. Und im Gefängnis war Josef plötzlich ein Niemand. Einer unter vielen Gleichen, die den Anweisungen des Gefängniswärters zu gehorchen hatten. Und das Einzige, Was er dann noch besaß, war nur noch sein Traum. Doch auch diese Grenzerfahrung nutzt Gott für Josef und für unser Leben. Gerade dann, wenn du und ich, wenn wir uns verlassen glauben, glaubt Gott an dich und mich, arbeitet an dir und mir und mit unserem Leben. Gerade dann ist Gott voll da. Dort im Gefängnis muss nämlich Josef das Einmaleins des Lebens lernen. Und es lautet, der David hat es am Anfang schon genannt, das Einmaleins des Lebens lautet, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und Jesus und Josef lernt, wer nicht im Kleinen und im Bescheidenen, wer nicht im Einfachen und im Schlichten Verantwortung übernimmt, dem fehlen noch wesentliche Voraussetzungen und Grundlagen für das Große in seinem Leben. Ja, der hat noch nicht gelernt, im Großen für den Traum seines Lebens Verantwortung zu übernehmen. Großes im Leben nämlich beginnt immer im Kleinen. So wie ein kleines, bescheidenes und unbedeutendes Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Jemand sagte einmal, plane in deinem Leben das Schwierige da, wo es noch leicht ist. Tue Großes in deinem Leben da, wo es noch klein ist. Denn alles Schwere auf Erden beginnt stets als Leichtes und alles Große auf Erden beginnt stets als Kleines. Und so kam es, dass der Gefängnisaufseher Josef mit immer mehr Aufgaben betraute. Josef war geschätzt und geachtet bei den Gefangenen. Und wenn Josef arbeitete, konnte der Gefängnisaufseher ruhig schlafen. Das Gefängnis wurde seine Lebensschule für das, was dienen heißt. Lernte Josef bei Potiphar die Grenzerfahrung des Gehorchens, so lernte er beim Gefängnisaufseher die Grenzerfahrung des Dienens. Die Grenzen und die Mauern des Gefängnisses waren also das Potenzial, mit dem Gott ihm die grenzüberschreitende Erfahrung, den Unterschied von Herrschen und Dienen beibrachte. Ich komme zu einem kurzen Exkurs über Demut. Liebe Geschwister, was bedeutet Demut? Was ist eine Demutserfahrung? Was passiert, wenn wir uns demütigen lassen? Besser, wenn wir uns vor Gott demütigen. Demut ist für uns heutigen modernen Menschen ein völlig verstaubter Begriff, mit dem die meisten, wenn überhaupt, nur etwas Negatives verbinden. Es ist ein Begriff, mit dem die wenigsten etwas anfangen können. In der Bibel aber hat Demut eine grundlegende und sehr wichtige Bedeutung. Das Wort besteht aus zwei Teilen, De und Mut. De hängt zusammen mit Dienen und Mut mit Gesinnung. Also die Gesinnung eines Dienenden und meint den Mut zum Dienen. Es ist also ein ganz praktischer und aktiver Vorgang von Mut und Kraft. Demut hat also den Charakterzug von einem Mut, von einer großen Stärke. Wer demütig ist, ist mutig und voller Kraft. Und diesen Machttest mutet Gott Josef im Gefängnis zu. Josef erlernt die Charaktereigenschaften von wahrer Kraft, von wahrer Stärke und von wahrer Mut. So heißt es zum Beispiel in den Sprüchen Salomos: Der Ehre eines Menschen geht immer die Demut voran. Oder es heißt: Bei dem Demütigen ist Weisheit. Oder es heißt: Der Lohn der Demut ist Reichtum und Ehre und Leben. Und der Prophet Jesaja schreibt: Gott steht denen bei, die demütig sind. Jesaja 57, Vers 15. Gott steht den Zerschlagenen und Demütigen bei, den Geist der Gebeugten belebt er und das Herz der Zerschlagenen erquickt er. Warum? Gott weiß um die Not des Menschen, der Menschen, die Demut lieben und die über ihren Mut zum Dienen leicht verachtet und verspottet werden. Aber Gott selbst kommt uns Menschen in seiner Niedrigkeit ganz nahe. Ja, je mehr Mut zum Dienen wir haben, desto mehr Kraft erfahren wir, weil Gott sich zu denen hält, die demütig bleiben. In Micha Kapitel 6, Vers 8 heißt es: Es ist dir gesagt, Mensch, was der Herr von dir fordert. Nichts als Recht üben, die Güte lieben und demütig wandeln vor deinem Gott. Gott die Ehre geben, indem wir ihm mutig dienen, ist die Erwartung des Alten Testaments. Liebe Geschwister, Jesu Lebensweg ist ein einziger Weg des Dienens. In Matthäus 11, Vers 28 hören wir: Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Bei ihm finden Menschen, die sich wundgelaufen haben im Dienst, die am Rande stehen mit ihrer Kraft, die gehetzt sind, bei ihm finden sie Ruhe für ihr Leben. Jesus nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Jesus ist gekommen zum Dienen. Er gab sein Leben als Lösegeld für viele und sein hingebungsvoller und mutiger Dienst veränderte die Strukturen in unserer Welt. Nicht mehr herrschen, nicht mehr Reichtum, nicht mehr Selbstruhm und auch nicht mehr Stolz. Nicht mehr Selfishness, also Ich-Bezogenheit, sollen die Welt regieren. Unter dem Kreuz ist ein anderer Weg, der Weg des Lebens und der selbstlosen Hingabe an Gott und seine Sache vorgezeichnet. Es ist der Weg der Liebe, des Dienens und der Hingabe und des Gehorsams. Paulus weiß deshalb schon früh und schreibt es der christlichen Gemeinde im Stammbuch, wenn er in Römer 12, Vers 16 der Gemeinde verkündet: Ach ihr Lieben, richtet doch eure Sinne nicht auf die hohen Dinge, sondern lasset euch zu den geringen, den wirklich wichtigen Dingen im Leben hinziehen. Haltet euch nicht selbst für klug. Denn wenn Gott das Maßband um unser Leben legt, dann legt er es nicht um den Kopf und den Verstand, sondern um unser Herz. Wenn es also nach unserem Herzen geht, dann gilt: In der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das neue Kleid, mit dem wir als Kinder Gottes gekleidet werden, lautet dann: Ja, so ziehet nun als Kinder Gottes an Demut, Sanftmut und Langmut. Und Jesus verheißt in der Predigt, so als ob alle anderen von ihm abgeschrieben hätten, Jesus verheißt in der Bergpredigt: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Liebe Geschwister, das sind also die Markenzeichen des Dienens, mit denen Gott Josef vorbereitet, als er zum Pharao, zum König von Ägypten gerufen wird, um seine Träume zu deuten. Jemand sagte einmal: Unser Leben kommt ohne diese Dienstbereitschaft und ohne diesen Dienstmut nicht aus, außer wir mogeln uns am Kreuz Jesu vorbei. Ist das nicht ein toller Satz? Unser Leben kommt ohne Dienstbereitschaft und ohne die Willigkeit im Sinne Jesu zu dienen nicht aus, außer wir mogeln uns am Kreuz Jesu vorbei. Dafür ist uns Jesus Vorbild geworden und dafür feiern wir heute das Abendmahl. Jesu Lebensweg und sein Dienstmut hat uns die, wie schon Josef in Ägypten, Vergebung unserer Schuld und neues Leben gebracht. Unsere Bestimmung als Kinder Gottes ist es, in den Fußstapfen Jesu zu leben und zu gehen, damit auch andere ihre Bestimmung finden und fröhlich ihre Straße ziehen können. Der bekannte Theologe und Pfarrer Jörg Zink schrieb einmal über Demut: Die Fähigkeit, in aller Schwachheit sich der Kraft Gottes anzuvertrauen, das ist Demut. Wenn ich schwach bin, ist er stark in mir. Wenn ich kraftlos bin, ist er meine Stärke. Demut nämlich belässt uns in der Abhängigkeit von Gott, ohne die unser Weg vom Traum zu unserer Bestimmung vergeblich wäre. Es gibt einen Weg von unserem Traum zu unserer Bestimmung, nur über den Weg der Demut. Als Josef dem Pharao seine Träume deutet, wird er vom Pharao reich belohnt. Er wird mit einer Machtfülle und mit einem Wohlstand beschenkt, die er der damaligen Welt seinesgleichen suchte. In 1. Mose 41, Vers 40 hören wir: So spricht der Pharao: Du sollst über mein Haus sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Stuhl will ich ein wenig höher sein als du. Eben noch der Sklave, eben noch der Gefangene, eben noch ein Entmachteter und jetzt ein reich Beschenkter in Würde und Größe und Macht. Auf dem Weg vom Traum zu seiner Bestimmung mutet Gott Josef diese Demutserfahrung, diese Grenzüberschreitung zu, im Umgang mit irdischer Macht und großem Wohlstand. Der Wohlstandstest. Jemand sagte einmal, wer Reichtum zu seinem wichtigsten Anliegen im Leben macht, der wird sich um jeden Euro sorgen. Wer die Gesundheit zu seinem wichtigsten Anliegen macht, wird sich wegen jedes Wehwehchens im Leben sorgen. Wer Beliebtheit zu seinem wichtigsten Anliegen im Leben macht, für den ist jeder Konflikt im Leben ein Albtraum. Aber wer Gottes Reich zu seinem wichtigsten Anliegen macht, wird sein Ziel, seine Bestimmung erreichen. Und darauf können wir uns verlassen. Und deshalb müssen wir uns nie Sorgen machen müssen. In Matthäus 6, Vers 32 und 33 heißt es dazu, zu deiner Bestimmung gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird euch alles andere gegeben werden, was ihr nötig habt. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat, denn Gott wird auch für das Morgen in deinem Leben sorgen. Liebe Geschwister, als zweitmächtigster Mann Ägyptens, dem Land der Grenzerfahrungen und Grenzüberschreitungen, lernt Josef, es geht nicht darum, wie viel wir von unserem Besitz Gott geben, sondern darum, wie viel wir von dem, was Gott gehört, für uns verbrauchen. Ein totales Highlight und ein Aha-Erlebnis, das mich heute Nacht schier umgehauen hat, als ich das gelesen habe. Es geht in deinem und meinem Leben nicht darum, wie viel du und ich von unserem Besitz Gott geben, sondern darum, wie viel wir von dem, was Gott gehört, für uns verbrauchen. Und dafür ist der Zehnte, 10% des uns anvertrauten Wohlstandes, eine gute Regel, auf der großer Segen liegt und verheißen wird. Der zehnte Teil deines und meines Besitzes ist nämlich ein Lob und ein Dankopfer Gott gegenüber. Es ist Teil deines und meines Dienstes für Gott und an unsere Mitmenschen und die Welt. Denn zu unserer Bestimmung als Kinder Gottes gehört es, dass wir uns damit zu Gott bekennen und indem wir unseren Wohlstand mit bedürftigen und angefochtenen Menschen mit ihnen teilen, zeigen wir ihnen auch den Weg des Lebens. Zu einem solchen Lobopfer gehört auch, dass wir uns in einer leidenden Welt wie der unsrigen entscheiden, einfacher zu leben. In einer Zeit wie der unsrigen gehört es zum Lobopfer Gottes, dass wir uns einfacher einrichten, dass wir anfangen, auf manches zu verzichten, damit Gott durch uns mehr Mittel freisetzen kann, um für seine Sache und für die Bedürftigen einzusetzen. Dann ist unser Leben ein täglicher Gottesdienst. Der Wohlstandstest. Unser Leben ein täglicher Gottesdienst, der uns zu einem Leben führt, das nicht mehr sich selbst, sondern Gott, den Herrn, lebt und ihn ehrt. Denn dann kommt deine und meine Bestimmung zum Ziel und unser Traum vom Leben wird Wirklichkeit. Zum Abschluss aus Römer 12, Vers 1, abgewandelt auf dich und mich, Worte des Apostel Paulus. Weil du und ich Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, fordere ich euch auf, liebe Geschwister, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Sei du und ich ein lebendiges und heiliges Opfer, das Gott gefällt. Denn einen solchen Gottesdienst erwartet Gott von dir und mir. Nimm nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern änder dein Leben, indem du und ich uns an Gottes Maßstäben orientieren. Nur dann kannst du und ich beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was Gott zu seiner Ehre gefällt. Amen.